ARD.
Also bleib Mensch, klingt ja immer so, als ginge es nur darum, dass der oder die einzelne Mensch bleibt. Aber wie bleiben wir miteinander eigentlich? Menschlich zugewandt auch, und zwar über die finanziellen Prägungen, die biografischen Prägungen hinaus. Wo treffen wir uns eigentlich noch? Und das sind eben öffentliche Räume, das sind öffentliche Orte, in denen man sich gerne aufhält und im Zweifel dann auch mal Leute trifft, die man sonst zu Hause nicht treffen würde.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.
Ist das wunderschön, dass Sie wieder dabei sind. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bleib Mensch in der ARD Audiothek. Können Sie die jederzeit, wann Sie wollen, auch nochmal nachhören. Mein Name ist Arne Torben Vogts, ich bin Journalist beim NDR und mir gegenüber sitzt
Petra Bahr, ich bin Theologin und Ethikerin und freue mich sehr, dass wir heute mal wieder über das Menschsein reden. Es ist ja nicht immer so ganz einfach, daran zu glauben, dass das geht.
Also wir haben auf jeden Fall wieder eine gute halbe Stunde Zeit, um uns ein Thema zur Brust zu nehmen. Und das hast du heute so ein bisschen forciert. Du hast das gesetzt. Was hast du auf dem Herzen? Was wollen wir heute machen?
Ich wollte einfach mal darüber reden, was eigentlich passiert, wenn immer mehr öffentliche Orte verschwinden. Bibliotheken für Kinder, Schwimmbäder, Fußballplätze, Theater, Orte, wo Leute sich einfach treffen können, die sich gar nicht verabredet haben. Das trifft ja ganz besonders auf Kommunen zu, weil ja sehr, sehr viel Geld gespart werden muss im Moment, in vielen Kommunen jedenfalls. Und ich würde gerne mal darüber reden, was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet das für unseren Zusammenhalt, für unsere Alltagserfahrung, nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern eben auch in der menschlichen Perspektive.
Hast du ein konkretes Beispiel, das du selbst erlebt hast, wo du gedacht hast, oh Gott, wenn das so weitergeht und Schule macht und im großen Rahmen, dann kriegen wir ein Problem?
Also ich habe ein Beispiel, was jetzt auch in NDR-Land relativ intensiv in die Öffentlichkeit geraten ist, dass nämlich in Hamburg allein, in Hamburg, es betrifft auch andere Orte, 30 Sozialkaufhäuser geschlossen werden müssen. Das hat etwas damit zu tun, dass das Jobcenter sehr viel Geld sparen muss, aber auch, dass so Zuschüsse wegfallen plötzlich aus Kommunen. Und Hamburg ist ja eigentlich eine sehr reiche Stadt, aber 30 Sozialkaufhäuser, das heißt nicht nur 30 Anlaufpunkte, wo man was umsonst kriegt, wenn man arm ist, sondern das sind ja auch Orte, wo Beratung angeboten wird, wo etwa Geflüchtete oder auch Menschen, die einfach sehr wenig Geld haben, eine Möglichkeit haben, ihre Kinder mit den neuesten Schulklamotten auszustatten, weil die Jeans schon wieder zu kurz geworden ist, wo man aber auch so einen sozialen Kontakt hat und wo man im Grunde auch als Mensch nochmal in anderer Weise wahrgenommen wird, angesprochen wird. Das sind auch Orte voller Würde. Und wenn diese Orte schließen, dann bedeutet das eben für diejenigen, die da ganz viel hingegangen sind, mehr als, dass es plötzlich keine Pullover mehr gibt für 2 Euro.
Mhm. Ich fand es dann gut, dass du gesagt hast, komm, lass uns das Thema mal machen, weil ich dann angefangen habe, auch in die Sache mich so rein zu recherchieren und auch gemerkt habe, dass ja auch da irgendwie so eine Zäsur gerade möglich ist. Also wenn man, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, wir hatten relativ gute Merkel-Jahre, in denen für alles Geld da war und immer ausgegeben werden konnte. Und jetzt ist gerade so dieser Sparzwang da, Spardiktat nach diesem Haushaltsloch. Also auf Bundesebene waren ja in der Ampel auf einmal 60 Milliarden Euro weg, nachdem man einen Konsens eigentlich finanziert hatte, den es nicht gab. Es wurde getrickst, jetzt fehlt dieses Geld und alle Ressorts müssen sparen. Und das gilt eben auch, deshalb sage ich das, mit dieser Zäsur für den Bereich im Sozialen. Du willst aber heute auch noch den Punkt auf jeden Fall legen auf kulturelle Angebote. Ne?
Genau.
Also die hatten es ja auch schon unter Corona schwer. Also wovor hast du da Angst?
Dass es keine öffentlichen Orte mehr gibt, wo Menschen sich treffen, die sich nicht sowieso schon verabreden, weil sie befreundet sind. Also es gibt so eine Entwicklung dazu, dass sich eigentlich das Leben nur noch im Privaten abspielt. Und egal, ob es die Stadtteilbücherei ist oder der Fußballplatz oder das Basketballnetz oder der Ort, wo Jugendliche an einem Bauwagen rumstehen können oder ein Ort, wo sich alte Menschen treffen können, Kultureinrichtungen müssen schließen. Und das sind eben nicht nur diese Einrichtungen, wo dann plötzlich ein Schild verschwindet, sondern es fehlt dann auch sowas wie eine Möglichkeit, etwa ein Instrument zu lernen, obwohl das zu Hause gar nicht üblich ist, eine Sportart auszuprobieren, mit anderen zu interagieren, die man eben nicht treffen würde, wenn diese öffentlichen Orte nicht mehr da sind. Und das hat ja auch Folgen für unser Demokratieverständnis, weil man ja immer so tut, als würde die Demokratie in Berlin gemacht. Aber es ist natürlich Blödsinn. Im Nahbereich erleben Menschen, ob eine Demokratie funktioniert oder nicht, ob eine Gemeinschaft noch eine Gemeinschaft Gesellschaft ist oder nicht. Mhm. Und deswegen ist es meines Erachtens wirklich gefährlich, wenn auch gerade so in kleinen Ortschaften es keine Orte mehr gibt, wo man sich trifft, sondern die Leute einfach nur noch bis zur Garage fahren und sich danach in ihre Wohnzimmer und ihre Gärten zurückziehen.
Ich würde sagen, wir reden heute also eigentlich auch darüber, wie die Sorge davor da ist, dass sozialer Klebstoff wegfällt oder wegbröckelt, finde ich. So habe ich für mich das Bild.
Sozialer Klebstoff, und der hat aber eben nicht nur mit Geld zu tun, sondern also es braucht auch sowas wie eine kulturelle Identität, Orte, wo man über sich selber nachdenkt oder über sich selber lachen kann, wo man sich mit anderen zusammen bewegt oder feiert oder was auch immer. Dann in dem Sinne geht es ums Soziale, aber es geht nicht nur um das Soziale in dem Sinne, wie Leute finanziell unterstützt werden.
Ja, nicht nur du machst dir diese Sorgen. Die drei großen Wohlfahrtsverbände warnen auch vor den Folgen geplanter Sozialkürzungen im Bundeshaushalt, weil ja auch alles teurer wird zudem, also für die verschiedenen Einrichtungen, und gleichzeitig soll gekürzt werden. Da haben wir zum Beispiel die Arbeiterwohlfahrt, die Diakonie Deutschland und der Paritätische Wohlfahrtsverband. Die haben eine bundesweite Umfrage gestartet bei rund 2800 gemeinnützigen Organisationen und Einrichtungen, darunter Kitas, Beratungsstellen aus der Familien- und Jugendhilfe sowie der Pflege, Eingliederungshilfe, Migrationshilfe, Schuldnerberatung, Wohnungslosenhilfe. Also es gab eine Umfrage, 2800 Organisationen haben mitgemacht. Und da wurde deutlich, dass die befragten Einrichtungen, jetzt muss ich nochmal auf die Zahlen gucken, die haben eine Kostensteigerung um durchschnittlich ein Sechstel, also plus 16%. Und gleichzeitig soll gespart werden. Und da fahren zwei Züge aufeinander zu. Der Präsident der Diakonie Deutschland, Ulrich Lilje, sagt, wer heute kürzt, der zahlt morgen drauf. Wir kommen später auf diesen Gedanken nochmal zurück, was das eigentlich bedeutet. Aber mir ging in diesem Zuge, wie ich eben schon gesagt habe, wirklich auf, dass wir da in einer neuen Situation sind, weil nicht mehr genug Geld in der Kasse ist und jetzt Sparen angesagt ist. Und ich so dachte, okay, müssen wir insgesamt umdenken? Ist das das neue Haushalten, dass man in diesem Bereich, ich sag jetzt mal bei Menschen, die wirklich auch Hilfe gut gebrauchen können und die nicht so eine Lobby haben, dass man da was wegnimmt? Weil das überall was weggenommen werden will und da ist es vielleicht sogar am einfachsten?
Das ist das eine. Das ist dann diese soziale Schieflage, die sich dramatisch steigert, weil sowas wie Teilhabe gar nicht mehr möglich ist. Es ist aber auch so, und deswegen war mir dieser kulturelle Aspekt so wichtig, dass sich dann ja auch Menschen ganz unterschiedlicher Herkünfte und finanzieller Ausrichtung gar nicht mehr treffen. Ja, also in so einer Stadtteilbibliothek, da sind ja nicht nur die Kinder zu finden, die sich zu Hause kein Buch leisten können, sondern da gibt es tolle Lesungen, da gibt es Nachtaktionen und da treffen eben Kinder und auch ihre Eltern aufeinander, die sich möglicherweise sonst gar nicht mehr treffen würden. Und dann lernt man sich kennen und kriegt zumindest ein bisschen voneinander mit, obwohl man sich nicht verabredet hat. Und das ist mir fast noch wichtiger. Die andere Debatte ist genauso wichtig, aber wo begegnen sich eigentlich Menschen noch? Wie ist das etwa? Wo kann man zusammen Musik machen, zusammen feiern, sich zusammen engagieren? Das gilt übrigens auch für die kirchlichen Orte, die ja oft die letzten öffentlichen Orte in den Dörfern sind, dass die ihre Türen nicht zumachen sollen, sondern deutlich wird, das sind Orte, wo sich Menschen treffen, die sich sonst nicht treffen. Das ist eigentlich das, was mir fast wichtiger ist. Obwohl diese soziale Dimension eine große Rolle spielt, das sieht man ja an den Sozialkaufhäusern. Und die Pointe ist ja, dass das oft schon Orte sind, an denen sich sowieso sehr viel Ehrenamtliche engagieren. Mit sehr, sehr viel ihrer Lebenszeit sagen, da biete ich Sprachkurse an, da berate ich junge, schwangere Mütter, da arbeite ich mit Kindern an einem coolen Bandprojekt, ganz egal, was man da nimmt, oder mache Sport mit denen oder auch mit Erwachsenen oder Alten. Und wenn das immer mehr verschwindet, weil auch das natürlich finanziell Unterstützung braucht, weil die Energiekosten für die Räume zu hoch werden, weil man es nicht mehr renovieren kann, weil man die Übungsleiterpauschale nicht mehr zahlen kann, dann bricht eben sehr viel mehr weg, als man sich im Moment klar macht. Das ist eigentlich das, was ich beunruhigend finde. Und weil es so schleichend passiert, da wird mal was zugemacht, da wird dann mal was diskutiert, dann gibt es noch eine kleine Demo und dann verschwindet das. Dass auch Jugendliche wenig Orte haben, wo sie sich noch treffen können. Und das ganz besonders so im kommunalen Kontext. Das ist mir wichtig, das genau im Blick zu behalten.
Ja, ich finde es gut, dass du das setzt, denn wir hatten ja in der letzten Folge, fällt mir auch ein, als Querverweis, da ging es ja um Aufrüstung in Deutschland, die Wehrhaftigkeit, die Milliarden kosten wird. Und Pistorius sagte noch, ich weiß nicht, wo wir das Geld finden, aber wir brauchen es. Und Scholz sagte, also der Bundeskanzler Scholz sagte, wenn wir unsere Sicherheit bewahren, Frieden, Demokratie, Rechtsstaat und unseren Wohlstand sichern wollen, dann verstehen das die allermeisten. Davon bin ich überzeugt, dass man zukünftig noch viel mehr Geld in den Wehretat stecken muss. Aber wie gesagt, irgendwo muss das Geld herkommen und irgendwo muss es dann eventuell eingespart werden. Findest du das gefährlich, dass man das so dass ich das jetzt gerade auch mit dieser Frage so ein bisschen ausspiele gegeneinander? Soziale Wärme, sozialer Zusammenhalt und dieses große Thema, was da auf uns zukommt, was Milliarden verschlingen wird? Also geht beides?
Ja, ich würde es mal anders formulieren. Ich glaube, dass die Anfälligkeit für populistische Lösungen steigt in dem Maße, wie Menschen ganz stark frustriert vor Ort erleben, dass das, was mit dem Kommunalen verbunden wird, da steckt ja das Wort Kommune, Gemeinschaftsbildung dahinter, ein leeres Versprechen wird. Wenn Menschen den Eindruck haben, vor Ort funktioniert ja hier gar nichts mehr. Und mein Kind kann auch nirgendwo mehr hingehen. Die Jugendlichen hängen an Orten rum, wo man da besser nicht rumhängen sollte. Und Menschen, die älter sind, finden eigentlich keine Orte mehr, wo sie andere treffen können. Dann steigert sich so etwas wie Frust und Verlorenheit und Ohnmacht ja erst recht. Und dann wird man die gegenwärtigen Herausforderungen auch nicht wahrnehmen können. Es braucht doch Orte, um mal so ein Beispiel zu nennen, ja, wo Kinder und Jugendliche ihre Angst in dieser veränderten Welt loswerden, wo sie die möglicherweise spielerisch über Theater, über Musik, übers Tanzen, über Sport irgendwie bewältigen können, damit sie nicht alleingelassen werden mit dieser Ohnmacht und aus dieser Ohnmacht dann irgendwann Hass oder Wut wird. Und dieser Mechanismus, der ist vielleicht noch zu wenig verstanden, dass das, was mit Wehrhaftigkeit verbunden ist, so lange völlig abstrakt bleibt, wie Menschen den Eindruck haben, ich bin total wehrlos, mich sieht niemand mehr und was ich denke, ist eigentlich egal.
Dass du in deiner Funktion da keinen blinden Fleck hast, das wird ja jetzt auch wieder deutlich und das finde ich gut. Also ich meine jetzt mit den mit der sozialen Wärme, sage ich mal, ne? Also mit den Angeboten, über die wir gerade gesprochen haben. Ich weiß nicht, wie viel Kontakt du zu Politikerinnen, Politikern hast. Hast du den Eindruck, dass da dieser Aspekt auch noch irgendwie genug da ist? Also ne, dieser typische Spruch, was wissen die da oben schon von da ganz unten? Also beziehungsweise nicht ganz unten, aber ist es da, hast du Angst, dass das ein blinder Fleck werden könnte?
Ich sehe das ganz anders, wenn ich mich mit Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen unterhalte. Oft ja auch ehrenamtlich engagierte Bürgermeister, Bürgermeisterinnen, die sehen, wie massiv der Druck wird, wie sie oft selber ja auch beschimpft werden und drangsaliert, weil die Dinge vor Ort nicht mehr so funktionieren. Und wie das in der Regel Leute sind, die sich ja eigentlich wünschen, dass der Zusammenhalt in ihrem Stadtteil oder in ihrem Ort groß ist, weil alle wissen, gerade wenn die Bedrohungen größer werden und möglicherweise auch der Wohlstand kleiner ist, so ein Zusammenhalt, wo man sich darüber austauscht, auch wichtig. Und das mit der sozialen Wärme ist vielleicht auch ein schiefes Bild, weil es ja nicht darum geht, dass sich alle wohlfühlen, sondern es geht ja auch darum, dass man Orte hat, wo man über die Dinge streitet, die gerade so anliegen, lernt sich miteinander auch dann ins Benehmen zu setzen, wenn man sich vielleicht fremd ist oder gar nicht sympathisch oder so. Und wenn das sind ja öffentliche Orte, wo das passiert.
Ich verstehe, also nicht dass also da überall gekuschelt wird, sondern dass es auch durchaus Reibungspunkte geben soll. Aber eben, man braucht die Orte, um diese Reibung zu haben.
Um das auch zivil zu machen und vielleicht auch spielerisch. Also deswegen ist Kultur ja auch so wichtig, weil das ja Orte sind, wo man aus sich rausgeht, wo Emotionen eine Rolle spielen dürfen, die aber nicht einfach blindwütig ausgetragen werden, sondern die sich im darstellenden Spiel verändern. Also wer je erlebt hat, wie Kinder oder auch Jugendliche auf Bühnen in der Lage sind, ihre Gegenwart zu spiegeln, würde immer sagen, wir brauchen mehr davon. Mhm. Und eigentlich wird es vermutlich auch jeder sagen, können wir gut gebrauchen. Und dann sieht man aber, in welcher Situation allein schon baulich die Schulen sind oder die Kitas und schlägt die Hände über den Kopf zusammen und denkt sich, okay, in dieser Situation, in solchen Häusern sollen unsere Kinder und Jugendlichen resilient werden und Geflüchtete Deutsch lernen und Senioren den Eindruck haben, wir sind hier nicht abgeschoben aufs Altenteil.
Und das gerade in Zeiten, die so bewegt sind.
Ganz
wie jetzt
besonders
gerade,
in diesen Zeiten, genau.
Okay, jetzt hast du gerade gesagt, so auf lokaler Ebene, dass man da viele Kommunalpolitiker kennt oder Politikerinnen, die das so auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Hast du auch eine Antwort auf Bundesebene?
Sagen wir mal so, ich glaube, also die meisten Bundestagsabgeordneten und Landtagsabgeordneten haben ja Wahlkreise und erleben das natürlich auch. Die haben möglicherweise auch keine Lösung für dieses, aber dass es da so ein seltsames Paradox gibt, dass ausgerechnet da, wo Menschen miteinander leben müssen, oft auch nicht unter idealen Bedingungen vielleicht soziale und kulturelle Angebote und sportliche Angebote viel nötiger sind als da, wo es Menschen besonders gut geht. Und auch Kommunen, es gibt ja sehr reiche Kommunen, ja, die unfassbar viel Gewerbesteuer einziehen und deswegen dafür sorgen können, dass alles schön und gestaltet ist, dass aber gerade die, die es dringend bräuchten, das Geld dazu nicht haben. Und das erzeugt schon auch eine Ohnmacht auf unterschiedlichen Ebenen derer, die das politisch gestalten wollen. Und da gibt es aber auch im System natürlich einfach eine Unwucht, weil die Kommunen, in denen sich sehr viel Wirtschaft ansiedelt, natürlich deutlich besser dastehen und Ecken, und das gilt auch im ländlichen Bereich, wo viel Arbeitslosigkeit ist, wo es auch so Veränderungsprozesse gibt, die nicht zugunsten der Leute ausgegangen sind, die Kommunen auch super klamm sind und damit Menschen aber mit ihrem Frust und ihrer Enttäuschung und ihren Sorgen auch alleingelassen sind, weil sie sich nirgendwo mehr treffen können.
Wir nehmen mal ein konkretes Beispiel. Wir waren ja gerade so ein bisschen auf Bundesebene, aber wir springen mal runter in die Landeshauptstadt. Wir sitzen hier gerade in Hannover im Studio, wir nehmen das hier gerade auf und die Debatte läuft gerade eben in Hannover. Da geht es um erhebliche Summen, also weil wir gerade die Bundeskasse hatten 60 Milliarden Haushaltsloch, also allein die Stadt Hannover, da hat die Kämmerei ausgerechnet, dass eine jährliche Entlastung von 120 Millionen Euro im Jahr nötig ist, um die Finanzen zu stabilisieren. 120 Millionen Euro pro Jahr für die Stadt Hannover mit 500.000 Menschen, finde ich eine irre Zahl.
Krass viel, ja.
Der Kämmerer Axel von der Ohe sagte dazu, die finanzielle Situation der Landeshauptstadt ist krisenbedingt noch nie so angespannt gewesen. Zwei Stadtteilbibliotheken sollen unter anderem geschlossen werden, mehrere Jugendtreffs sowie das Stöckener Bad, also eine Badeanstalt. Und das sind ja genau die Orte, die du gerade auch eingangs genannt hast, die wichtig sind. Weil dieser Sparzwang, den können wir nicht wegdiskutieren. Also genau, es fehlt einfach so Geld. So, und jetzt sagt die Opposition, gut, wenn es das nicht sein soll, dann müsst ihr einen Vorschlag machen, wer sonst dafür bluten soll. Also irgendwer muss bluten. Wir beide sind keine Haushaltspolitiker und es ist mir auch klar, dass das irgendwie die Quadratur des Kreises ist. Aber oder würdest du sagen, okay, komm, dieses eine Schwimmbad muss dann halt dicht gemacht werden, weil vielleicht 3-4 Kilometer weiter ist ja ein anderes. Und wir müssen ja irgendwie sparen. Also wie würdest du da agieren?
Also in dem Einzelfall kann man das genauso sehen. Aber das Problem ist ja, dass die Kommunen aufgrund der Verpflichtungen, die sie eingehen, wo sowieso schon klar ist, dass das Geld da investiert wird in die Infrastruktur, in die Bildung, in die sozialen Sicherungssysteme, gar nicht viel übrig bleibt, als im Bereich Jugend, Sport, Kultur einzusparen. Gleichzeitig sind es Bereiche, in denen man so unfassbar viel gar nicht einsparen kann. Und deswegen meine ich eben, da gibt es auch so ein Problem im System, dass ausgerechnet die sogenannten freiwilligen Ausgaben, wie es dann heißt, eigentlich die Spielräume sind, wo Kommunen auch nochmal eigene Akzente setzen können. Und das ist jetzt das, was als erstes wegfällt, weil man da am einfachsten kürzen kann, ohne dass man dann seine Pflichtaufgaben verletzt. Und die Folgen für Kommunen, auch für so eine große Stadt wie Hannover, sind dann trotzdem mit Händen zu greifen. Und da könnte man bei jeder einzelnen Einrichtung sagen, naja, brauchen wir das wirklich? Aber es ist dann doch auch hier in Hannover ganz sichtbar, dass die Spielräume, die jetzt im Stadtrat da sind, immer genau die treffen, über die wir gerade geredet haben. Die Kinder, die Jugendlichen, diejenigen, die darauf angewiesen sind, in einem öffentlichen Schwimmbad schwimmen zu lernen, weil sie eben weder das Geld haben, in privaten Schwimmbädern zu schwimmen, die es ja hier in der Region auch gibt, oder die eben Schwimmbäder sind, in denen auch Schulunterricht stattfindet. Und im Detail und bei den Einzelfällen leuchtet mir das immer ein, aber die sozialen Folgen im weitesten Sinne für das Zusammenleben, die sind die, über die wir, glaube ich, auch nochmal anders verhandeln müssen, weil die Kosten mittelfristig, die da entstehen, wo Menschen sich heimatlos, orientierungslos finden und den Eindruck haben, sie sind immer auf sich geworfen, eben erhebliche sind. Das sind die Folgekosten, die man ja gar nicht ökonomisch berechnen kann.
Das war der Satz vorhin von dem Präsidenten der
Ganz
Diakonie
genau,
Deutschland.
Des ehemaligen Präsidenten der Diakonie Deutschland zu sagen, was ihr jetzt vermeintlich einspart, zahlt ja an anderer Stelle wieder drauf. Und das ist ein ganz nüchterne Prognosen. Das kann man natürlich nicht in Euro umrechnen. Aber was Desintegration bedeutet für Kriminalität, für das Gefühl, nicht zu Hause zu sein in der Gegend, wo man gerade ist, für die Anfälligkeit, für Populismus, für den Rückzug ins Private, wo im Grunde die sozialen Medien bestimmen, was ich unter Sozialität verstehe, die sind dann eben nicht mit einberechnet. Und diese Diskussion müssen wir, glaube ich, als auch diejenigen, die in diesen Städten leben, nochmal deutlicher führen.
Machen wir auch gerade. Ich zitiere mal aus dem Interview nochmal weiter von Ulrich Lilje. Wer in Zeiten großer Unsicherheit und gesellschaftlicher Umbrüche nicht in Bildungs- und Teilhabegerechtigkeit sowie in eine stabile soziale Infrastruktur investiere, müsse später ungleich höhere Summen für die Lösung der sozialen Folgeprobleme aufwenden. So, ist klar, logisch. Gleichzeitig fiel mir auch noch ein, dass besonders bei den Jüngeren und vielleicht auch, sagen wir mal, aus den einkommensschwächeren Milieus, dass das ja auch eigentlich ein Widerspruch ist, dort zu sparen, wenn du sagst, angesichts demografischer Entwicklung, dass wir und Fachkräftemangel, dass wir jedes Kind und jeden die Jugendlichen brauchen wir und dass man da investieren muss eigentlich in die Ausbildung und Perspektiven bieten müssen und fördern müssen, dass also ich bin, wie gesagt, kein Haushaltspolitiker und kein Kämmerer, aber eigentlich würde ich doch da wahrscheinlich sitzen und sagen, wir müssen woanders sparen. Vielleicht, wie gesagt, ich kenne die Zwänge nicht, aber vielleicht müsste auch die Gesellschaft per se zum Ausdruck bringen, dass wir dann woanders sparen müssen.
Das meine ich in der Tat. Man kann ja nicht einfach immer nur sagen, an der Stelle dürft ihr nichts sparen, aber es braucht eine Verständigung darüber, was das bedeutet. Und ich möchte keine Kämmerin sein in dieser Situation. Und die, mit denen ich spreche, die spüren diesen Druck bis in die Nächte. Aber gleichzeitig das mehr als Sonntagsreden sein zu lassen, was der ehemalige Chef der Diakonie da ausspricht, ja stellvertretend für ganz viele, dass wir auf der einen Seite sagen, wir haben ein Integrationsproblem, wir haben auch eine zurückgehende kulturelle Kompetenz. Also ja, und damit meine ich nicht nur das Geigespielen, sondern einfach auch einen Sinn für die Geschichte unserer Gegend zu entwickeln. Vielleicht auch eine kreative Fantasie, wie Dinge besser werden können. Das ist ja kulturelle Kompetenz. Den Umgang mit den Künsten, den Umgang mit Medien auch zu erlernen. Wenn diese Orte verschwinden, dann machen die Leute das für sich ab. Und dann verliert irgendwann auch ein Teil jedenfalls den Kontakt. Und wenn man dann auf der anderen Seite sagt, wir wollen, dass mehr Leute sich in Vereinen und ehrenamtlich engagieren, dann muss man sich ja fragen, ja wo? Wo sollen die das denn dann machen und warum? Wenn sie den Eindruck haben, eigentlich sind sie gar nicht Teil dieser Gemeinschaft. Und es bezieht sich eben nicht nur auf die sozial Schwachen, sondern oder Finanzschwachen, muss man ja sagen, sondern es bezieht sich ja auch auf die, die sagen, ich treffe die ja auch sowieso gar nicht mehr. Also der Zusammenhalt, der da entsteht, wo Menschen aus ganz unterschiedlichen Milieus und Prägungen aufeinandertreffen, das meine ich auch mit öffentlichen Orten. Das ist da manchmal auch nur eine Parkbank, die nicht sofort zusammenbricht, ja, sondern so gestrichen und gepflegt ist, dass Leute Lust haben, da nebeneinander zu sitzen und dann anzufangen, über die Rosen oder die Tauben ins Gespräch zu kommen. Das ist manchmal ganz lapidar und schlicht. Und natürlich muss dann eine Bürgergesellschaft oder die Dorfgemeinschaft überlegen, wie können wir vielleicht auch selber mit anpacken. Und das ist auch eine Aufgabe, die auf die Kirchen zukommt. Und die versuchen das ja auf ihre Weise auch. Vielleicht kann man sich ja auch mit so einer Kommune mal zusammentun oder mit einem Verein. Aber einfach nur zuzugucken und zu sehen, wie da und dort mal was plötzlich schließt, das können wir uns, glaube ich, nicht leisten. Und der Preis wird enorm hoch sein.
Ich merke das auch gerade. Also ich habe so eine Heimatkommune, am wenigsten am Deister heißt die. Die ist eher finanzschwächer, weil nicht so viel Gewerbe da ist im Vergleich zu anderen umliegenden Kommunen. Und da bin ich auch noch tätig als Vorsitzender im Förderverein von unserem lokalen Fußballclub. So, da haben wir gerade die ganz toll eigentlich, durch Neubaugebiete haben wir eine Jugendarbeit, das ist irrsinnig. Es sind, ich glaube, 16 aktuell Vereine, die dabei sind. Oder Jugendmannschaften, die mittlerweile angemeldet sind. Und auch da merke ich, weil ich da Sponsoren organisieren soll und oder darf, ja, und man versucht ja, einen Sponsor zu gewinnen, der vielleicht mit einer Werbebande oder Trikots dabei hilft, diesen Jugendlichen diesen Sport, den sie lieben, spielen zu lassen. Und ich merke gleichzeitig, dass das nicht leicht ist, ja, dann immer Klinken zu putzen, gerade auch in diesen wirtschaftlichen Zeiten. Viele Restaurants, die sagen, nee, danke, wir haben gerade irgendwie eine Unsicherheit. gleichzeitig aber auch immer wieder dieses schöne Erlebnis, dass dann aus der, das ist ja dann die Privatwirtschaft häufig, dass von da dann was kommt, um eventuell, wenn es die Gemeinde nicht bieten kann. Ja, wir haben zum Beispiel auch fast ohne Hilfe der Gemeinde den Platz modernisiert, den Fußballplatz modernisiert. Da gab es aber auch also Förderprogramme vom Land. Und das fällt mir gerade spontan ein, dass durch den Zusammenhalt von vielen Menschen aus Eigeninitiative dort versucht wird, das am Laufen zu haben. Ich glaube, ohne das geht es wahrscheinlich auch nicht.
Es ist, man könnte ja jetzt auch sagen, Leute, engagiert euch. Das wäre ja vielleicht auch ein schöner Aufruf. Also Mensch sein, Mensch bleiben kann ja möglicherweise auch bedeuten, ich kann mich hier einbringen mit dem, was ich gut kann und will das auch. Trotzdem braucht es auch da jedenfalls in Teilen so eine staatliche oder öffentliche Unterstützung. Manchmal ist das einfach nur ein Mietzuschuss oder es sind eben so Ehrenamtsprämien oder Ausstattung oder so. Also selbst da braucht man ja auch so ein bisschen kommunale Hilfe oder eben irgendwelche Programme. Und wenn die verschwinden, dann haben häufig auch so Ehrenamtsinitiativen den Eindruck, eigentlich ist das auch gar nicht gewollt. Und da so einen Kulturwandel herzustellen und sich auch wieder verantwortlich zu fühlen, auch für die Art, wie das möglicherweise in den eigenen Ecken aussieht, das wird mir zunehmend wichtiger, je mehr ich auch übrigens mit Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen spreche, die auch darunter leiden, dass sie ganz viel gar nicht tun können mit anderen zusammen, was sie gerne täten. Mhm. Denn oft sind das ja Leute, die ihre Orte besonders lieben und auch gut kennen.
Wir hatten gerade ja dieses Problem, dass wir keine Kämmerer sind oder keine Haushaltspolitiker.
Das sind wir nicht, ja.
Also gar nicht. Ja. Ich finde zu Hause im eigenen Portemonnaie manchmal schon ganz nicht so leicht.
Das macht dann deine Frau.
Prioritäten zu setzen. Aber ich habe nochmal geguckt, weil beim Bundesetat, ja, wenn wir dabei sind, wie viel Geld ist da eigentlich und wie viel muss jetzt gekürzt und gespart werden? Also Fakt ist, am meisten Geld gibt der Staat für Sozialausgaben aus, ein Drittel des Etats. Und in den vergangenen Jahren ist da ja auch nochmal kräftig was zusammengekommen. Also in den Jahren, als noch viel zu verteilen war, nehmen wir mal Bürgergeld, Kindergrundsicherung, Mütterrente, Rente mit 63. So, und jetzt wird ja auch diskutiert, ob man da aus diesem Topf wieder was wegnimmt. Das allerdings wird total schwierig, weil das Netz an Ausgaben in diesem Bereich so komplex ist, da kann man nicht einfach irgendwas streichen. Manches hätte dann weitreichende Auswirkungen in anderen Bereichen. Manchmal dürfte es auch rechtlich schwierig werden. Das ist wie ein Schlachtfeld, habe ich gelesen in einem Leitartikel, im Sozialbereich zu kürzen. Gleichzeitig sind die Kosten da enorm gestiegen. Was Deutschland da in den letzten 20, 30 Jahren ausgegeben hat für diesen Bereich, das geht total durch die Decke. Und deshalb habe ich auch eben die Sorge, dass man, weil das so komplex ist und so schwierig ran und wahrscheinlich auch keine SPD-Regierung sich da wieder was rausstreichen lassen würde, dass wieder dann doch wieder bei den anderen Bereichen, bei den noch kleineren Bereichen gespart wird. Also ist mir klar, dass wir jetzt den Bundeshaushalt nicht vergleichen wollen mit den kommunalen Kassen. Aber am Ende ist die Sorge, dass die mit der kleinsten Lobby wieder dann doch unten durchfallen. Und deshalb ja auch heute dieser Appell von dir.
Das ist das eine. Und das Bild von einem Schlachtfeld gefällt mir allerdings angesichts der echten Schlachtfelder, die wir gerade so haben, nicht so richtig. Okay. Aber es ist natürlich gesetzlich ganz viel geregelt an dieser Stelle. Und die Kommunen können ja immer nur in dem Bereich sparen, wo sie das eben können, ohne die Pflichten zu verletzen. Aber man kann es ja auch mal kreativ denken. Es gibt ja durchaus Leute, die sagen, warum können die Kommunen nicht stärker an den Gemeinschaftssteuern partizipieren, also ne, an Einkommenssteuern, dann hängt es eben nicht nur daran, dass eine Kommune einfach ein tolles Gewerbegebiet hat oder Industrieansiedlung. Das hängt ja manchmal auch von Faktoren ab, die Kommunen überhaupt nicht selber gestalten können. Das hängt an der Ecke, wo man gerade sitzt. Das hängt an der Nähe zu einer Autobahn oder vielleicht auch an ganz anderen Faktoren, so dass das Geld einfach noch mal ein bisschen anders verteilt wäre. Das sind jedenfalls mal so Vorschläge. Das können wir gar nicht entscheiden, aber ich finde schon, dass man in so einem Podcast nochmal fragen kann, um es jetzt mal nochmal auf den Titel unseres Podcasts zu heben. Also bleib Mensch, klingt ja immer so, als ginge es nur darum, dass der oder die einzelne Mensch bleibt. Aber wie bleiben wir miteinander eigentlich menschlich zugewandt auch und zwar über die finanziellen Prägungen, die biografischen Prägungen hinaus? Wo treffen wir uns eigentlich noch? Und das sind eben öffentliche Räume, das sind öffentliche Orte, in denen man sich gerne aufhält und im Zweifel dann auch mal Leute trifft, die man sonst zu Hause nicht treffen würde.
Ich habe auch da, gehen mir gerade im Kopf so ein paar Beispiele durch, wenn man irgendwie zum Beispiel ins Schwimmbad geht, da passiert das ja.
Zum Beispiel, genau.
Da habe ich auch immer so zum Beispiel die Sorge, dass mittlerweile immer mehr, die sich leisten können, so ein kleines Planschbecken oder Pool im Garten haben und dann hat man nicht mehr so diesen diesen Treffpunkt Schwimmbad, wo wirklich alle aufeinandertreffen. Das ist mir immer ganz wichtig, dass, also wenn ich immer gefragt werde, warum habt ihr kein Planschbecken oder Pool oder baut den auf? Weil ich immer noch gerne auch ins Schwimmbad gehe.
Und das ist doch ein soziales Abenteuer. Da trifft man in der Tat Leute, von denen man manchmal vielleicht denkt, seltsam oder sehr anders. Aber das ist jedenfalls auch meine Erfahrung mit unserem Sohn, dass es da auch wirklich witzige und erfreuliche Erfahrungen gibt. Es gibt natürlich auch die anderen Geschichten in Freibädern. Da berichtet der NDR ja auch gerne mal. Aber in den USA ist es ja so, dass im Grunde hinter jedem Mittelstandshaus ein eigener Pool sitzt. Und diejenigen, die öffentliche Freibäder besuchen, das haben wir nämlich mal gemacht, als wir da unterwegs waren, im Grunde nur die sind, die sich auch keine Dusche leisten können. Und wir haben in Deutschland eigentlich eine gute Tradition, finde ich, mit diesen öffentlichen Orten, also öffentliche Schwimmbäder, öffentliche Bibliotheken, öffentliche Sportplätze. Die müssen natürlich auch gepflegt werden. Und da finde ich schon gut, dass man auch diejenigen in die Pflicht nimmt, die diese Orte nutzen. Oder die Parkbänke oder der kleine Raum vor der Kirche oder der Ort, wo Alte auch nochmal ein Bier trinken können. Dass wir diese Orte brauchen,
ja,
um uns irgendwo zu Hause zu fühlen und nicht nur in unserem eigenen Häuschen oder in unserem eigenen Garten.
Lass uns das als Plädoyer und als Fazit für diese Folge nehmen. Mir fällt dann auch wieder in meiner Heimatgemeinde unser Schwimmbad. Das ist nämlich mittlerweile auch ein privater Förderverein, der das am Laufen hält. Und das ist auch schwierig genug.
Aber ihr habt in Wenningsen ein tolles Kloster und da können bis auf Weiteres jedenfalls alle rein.
Ja, so meinst du,
und
ja.
Einen tollen Klostergarten.
Ich dachte jetzt, du wolltest noch irgendwie da, also soll ich die mal auch fragen um Sponsoring für unser Freibad?
Nein. Das brauchen die auch, denn so eine alte Klosterkirche ist auch nicht leicht zu finanzieren. Aber also wenn das doch die Pointe wäre, zu sagen, dieser Appell oder dieser Imperativ Mensch bleiben, das geht eigentlich nur mit anderen zusammen.
In der Kopplung mit sämtlichen anderen Menschen.
Mit Menschen, denen man eben gerne oder ungern begegnet, aber wo es Orte gibt, wo man sich jedenfalls begegnet und da hält, möglicherweise auch Dinge anders oder besser macht.
Ja.
Solche Orte braucht's.
Ja. Lass uns damit enden. Also, dass wir heute versucht haben, hier diesen Impuls zu setzen, dass da mehr drauf geachtet wird, gerade in Zeiten des Sparzwanges, dass öffentliche Räume bestehen bleiben, damit die Gesellschaft zusammenhält, damit wir, ich muss es nochmal sagen, auf die Gefahren, dass es sie nervt, aber dass wir, wo wir Mensch bleiben können.
Ja. Und wir sitzen dann zusammen auf einer Parkbank und freuen uns.
Bei so einem,
wenn das gelingt.
Ja, so eine Buhlbahn würde mir noch fehlen.
Eine
so
Buhlbahn
bei uns
auch
in unserer
das
Gemeinde. Das wäre ganz gut. Wobei im Nachbarort Bredenbeck, da könnte man, die haben eine. Das, so, weißt du, so an so einem schönen lauschigen Abend da zu sitzen.
Das machen wir dann in 20 Jahren, wenn wir Zeit dafür haben.
Peter, was machen wir in der nächsten Folge? Wissen wir noch nicht. Mal gucken, was passiert. Was auch immer es ist. Wir werden darüber uns Gedanken machen und das durchkauen. Wenn Sie Anregungen haben oder Kritik, was auch immer, was Sie bewegt hat oder verärgert hat, das kann ja auch mal passieren, schreiben Sie uns sehr gerne eine E-Mail bleibmensch@ndr.de. Und ansonsten auch nochmal heute der Hinweis, diese Folge können Sie auch nochmal nachhören in der ARD Audiothek. Einfach, falls Sie die noch nicht haben, kostenlos auf Ihr Handy laden, die App, und da dann nach Bleib Mensch suchen. Da können Sie uns sogar abonnieren und immer, wenn es eine neue Folge von uns gibt, kriegen Sie eine persönliche Benachrichtigung. Und wenn Sie schon mal in der ARD Audiothek sind, auch nochmal der Hinweis, dass Sie da vielleicht auch mal Karen Mioska hören können. Es gibt ja die neue Sonntagabendsendung, gehört ja auch zum Ritual, Tagesschau, Tatort und jetzt Karen Mioska, nicht mehr Anne Will. Und diese Sendung können Sie, falls Sie die verpasst haben, mal Sonntagabend oder es zu spät war, können Sie jederzeit auch als Podcast nachhören, ebenfalls in der ARD Audiothek. Petra, wir haben's.
Komm gut hier
heute.
Raus.
Bitte?
Komm gut hier raus.
Ich sag einfach Tschüss, ganz vielen Dank fürs
Ade.
Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Auf bald.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.